BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre heute mit dem Osteuropa-Experten und unserem ehemaligen Hörfunkdirektor Dr. Johannes Grotzki. Sie haben gerade gesagt, ein Teil Ihrer weit verzweigten Familie lebt in den USA. Von daher können Sie uns natürlich dieses Wahlergebnis, das uns trotzdem erschüttert hat, glaube ich, auch wenn es viele kommen sehen haben, ein bisschen einordnen. Sie waren nicht überrascht. Sie haben gesagt, der Witz, das war Ihnen klar.
Insofern nicht. Wir haben, das muss man auch erklären für die Hörer, alle zwei Wochen eine Zoom-Schaltung mit der gesamten Familie in den USA. Und in den letzten Wochen haben wir viel das natürlich diskutiert. Das ist eine Familie, die lebt überwiegend an der Ostküste und nicht so im mittleren Teil der USA. Und sie haben immer gesagt, weißt du, Trump kommt für uns absolut nicht in Frage. Klar. Aber mit der Kamala Harris sind wir auch nicht so wirklich einverstanden. Mhm. Die ist so installiert worden und es gab keinen Vorwahlkampf. Also uns taugt das nicht. Und das andere, das muss man auch sehen, einen Wahlkampf aufzubauen nur auf der Frage, darf ich abtreiben oder nicht, und der Frauenfrage aufzubauen, ist für viele zu wenig gewesen. Und die haben gesagt, pass mal auf. Normalerweise sind auch die ganzen Latinos, die bei uns leben, immer sehr demokratisch gewesen. Aber die werden erstens die Männer keine Frau wählen. Zweitens lassen sie das Thema Abtreibung überhaupt nicht in ihren Kopf rein. Das ist bei denen sehr katholisch orientierten Latinos überhaupt gar keine Kategorie, über die man diskutiert. Und dann kam das Nächste, zu sagen, selbst wir, die wir sonst eher demokratisch wählen, werden wahrscheinlich gar nicht zur Wahl gehen. Und habe ich gesagt, wenn das eine Tendenz ist, sich zu enthalten der Stimme, dann geht das natürlich zugunsten von Trump. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass Trump teilweise mit so hohen Werten gewählt wird. Nur Kamala Harris hat eben in Washington, das ist die Ausnahme, 98% der Stimmen bekommen.
Mhm. Aber muss man denn nicht die Schuld dafür auch bei den Demokraten suchen oder da zuerst? Denn sie hätten es in der Hand gehabt, oder? Einen Kandidaten frühzeitig zu positionieren, der vielleicht wirklich die Chance gehabt hätte.
Also es ist immer schwer, mit Schuld zu handeln, aber die Verantwortung liegt zunächst mal natürlich bei Präsident Biden selber und bei dem Umfeld, möchte ich mal so sagen. Jetzt kommt ja, stellt sich heraus, dass auch viele Korrespondenten aus dem Weißen Haus diesen langsamen Zerfall von ihm immer verheimlicht haben. Also man hat immer nur gesagt, wunderbar, wie er das alles macht. Es ist immer etwas schwierig. Ich hatte mal das in Bonn erlebt, als noch die Regierung in Bonn saß. Da hatten wir einen Bundestagspräsidenten Thierse aus Ostdeutschland. Ja. Und der kam mal zu mir und sagte, wissen Sie, Herr Grotzki, ich verstehe das gar nicht. Hier gibt es so eine Art Mund-zu-Mund-Beatmung zwischen den Journalisten, die in den Parteien arbeiten, und den Politikern. Das ist nicht gesund. Und das war auch immer mein Eindruck, wenn man zu nah an der Politik die ganze Zeit als Fachberichterstatter ist, dass man sozusagen so ein Einverständnis hat und dann auch nicht unbedingt Politiker immer nur beschädigen will, weil man sie auch braucht für Informationen. Das unterstellt nicht, dass wir unkritisch sind, aber manchmal ist man halt auch ein bisschen blind dadurch. Mhm. Deshalb muss man auch diese Personen oft auswechseln. Ich denke, dass im Journalismus viel Wechsel sein muss. Und in den USA ist das diese Mund-zu-Mund-Beatmung im Weißen Haus offensichtlich sehr stark mit der Presse gewesen.
Also das heißt, Sie haben gar nicht so offen gesagt, wie Sie es hätten tun müssen, dass es einfach ein älterer Herr ist, dem es nicht mehr so richtig gut geht und der auf gar keinen Fall mehr für dieses Amt kandidieren sollte.
Und dazu kommt Kenner der Demokratischen Partei. Wir haben einen Arthur Landwehr, ein ganz exzellenter Killer, ein Kollege von uns, der lange in Amerika gearbeitet hat, ein tolles Buch geschrieben hat über die USA, der jetzt in den letzten Monaten immer rumgefahren ist und sagt, es gibt hervorragende, politisch erfahrene Leute in der Demokratischen Partei. Warum zieht man die nicht hoch? Man hätte die aufbauen können. Also Biden hätte mindestens ein Jahr vorher jemanden aufbauen müssen, aber natürlich hat er nicht eingesehen, dass er abtreten musste. Und das Ganze war ja ganz schlimm zu sehen, den Zerfall von ihm in der ersten Diskussion mit Trump. Das haben viele von uns ja gesehen. Das andere ist, Trump spricht einfach vielen Menschen aus der Seele. Nämlich, was kümmert uns der Rest der Welt? Uns muss es gut gehen.
Jetzt schauen wir mal auf dieses, sage ich mal, klassische Amerika, nicht Ostküste, Westküste, die schon qua ihrer Lage immer ein bisschen open-minded sind, ein bisschen mehr geöffnet sind, sondern wirklich in diesen mittleren Westen oder in diesen Bible-Belt, da wo diese Farmer auch sind, die einfach ihr Land bestellen, die sagen, ich bin ich und natürlich habe ich eine Knarre.
Oh,
und
ja.
Also und die glaube ich schon, dass die jetzt nicht sehr viel Interesse haben für europäische Belange oder weltpolitische Belange, Klimabelange, irgendwelche Belange.
Sie haben ja vorhin von den Fehlern oder der Verantwortung auch geredet. Insofern, es gab unheimlich sehr gute Analysen in den letzten Monaten, die gezeigt haben, dass die Demokratische Partei sich sehr stark auf die städtische Elite und die intellektuelle Elite stützt.
Wie immer schon fast, möchte ich sagen,
und
oder?
Und Trump natürlich gesagt hat, wir lassen uns nicht von diesen Eierköpfen was vorschreiben. Wir sind die richtigen Amerikaner. Mhm. Und dieses Gefühl, richtige Amerikaner zu sein, ist, ich will es nicht ganz pauschal sagen, aber ist ja auch diese sehr seltsame Wendung, das Recht auf die Waffe zu haben. Und das ist ja etwas, womit manche Leute auch in den Wahlkampf ziehen. Dann natürlich das Recht, alles allein zu bestimmen und sich nicht etwas sagen zu lassen von anderen. Das vermittelt Trump den Leuten auch. Und er sagt, ich gebe euch euer Amerika zurück. Ihr werdet nicht fremdbestimmt von irgendwelchen intellektuellen Thinktanks. Mhm. Also das sind alles Dinge, die die Menschen in der Mehrheit sehr angesprochen haben.
Auf jeden Fall. Und ich habe auch gelesen, ob es denn stimmt, sei dahingestellt, dass es vor allem um den eigenen Geldbeutel ging. Dass die Menschen gesagt haben, ich habe zu wenig Geld, und da glaubt man dann immer, dass einer, wenn einer sagt, ich schaue dafür, dass du wieder mehr hast, oder dass da dass Zölle auf die Waren kommen und wir unsere eigenen Produkte verkaufen, dass das einfach so das Hauptargument gewesen sei.
Da gibt es einen tatsächlich objektiven Maßstab, auch wenn er uns vielleicht nicht gefallen mag, aber die schwarze Arbeiterschaft hat in der Zeit, als Trump Präsident war, mehr Gehaltserhöhungen gehabt als in der Zeit von Biden. Und das wurde immer wieder ins Feld geführt. Deshalb haben ja auch so viele Schwarze, darf man ja heute nicht sagen, aber aus der farbigen Bevölkerung, die als benachteiligt oft gelten, haben sehr viele auch Trump gewählt.
Mhm. Und das war das eigentlich Erstaunliche für mich auch dabei, dass ich gesagt habe, eben die Latinos, die er ja eigentlich alle wieder re-immigrieren will, um das Wort, das böse Wort zu benutzen, dann eben auch die schwarze Bevölkerung, und das, da haben wir gedacht, das gibt's doch
aber
nicht.
Die können doch. Da muss ich noch mal einhaken bei einer Sache. Natürlich will er viele Leute aus dem Land schmeißen, aber diese Idee ist unter vielen Migranten populär in Amerika. Nämlich die Migranten, die bereits einen amerikanischen Pass haben, wollen nicht noch mehr Migranten haben.
Weil sie sonst schlechter stehen.
Mhm. Ja, das ist der eine Teil. Und das andere, was wir auch nicht so sehen, viele indianische Stämme, die es noch gibt, von Navajo bis Hopi und so weiter, auch die haben zum großen Teil sich inzwischen gegen Zuwanderung aus Mexiko gewandt, weil sie sagen, die bedrängen uns in unserer originären Identität. Also diese Migrationsfrage ist, wie überall in der Welt, sehr, sehr heikel. Wer es geschafft hat, will dazugehören, will aber nicht unbedingt den Napf mit anderen teilen.
Mhm. Ja. Wie war denn die Reaktion, um jetzt diesen Bogen zu Putin zu schaffen, aus dem Kreml? Die gab es ja erstmal nicht.
Richtig. Da muss ich auch dazu sagen, ich halte ja viel Kontakt. Ich habe sehr, sehr gute Freunde, mit denen ich fast jede Woche telefoniere. Und zur Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gestern lange telefoniert wegen der Fernsehsendung, haben mir die gesamten Zeitungen angeschaut. Und das ist auch für unsere Hörer interessant. Das kann sich jeder hier auch erschließen. Es gibt eine Online-Dienst, das ist sozusagen Google auf Russisch, heißt Yandex.ru mit Y geschrieben und X. Und darüber kann man an alle Zeitungen, alles rankommen, was in Russland sozusagen öffentliche Meinung darstellt. Und es gibt inzwischen sogar Übersetzerdienste. Wenn man kein Russisch kann, kann man sich das in Deutsch oder so weiter sogar übersetzen lassen. Was ich dann tue, wenn ich jetzt irgendwas gar nicht verstehe, gucke ich auch eine Übersetzung. Sonst habe ich natürlich lange Russisch ja gearbeitet und gesprochen. Und in all dem gibt es generell eine Aussage. Trump ist nicht der Mann, der ausschließlich in Russland bejubelt wird, so wie wir das hier uns vorgestellt haben. Mhm. Dem Trump wird vorgeworfen, in deiner Amtszeit wurden Sanktionen verschärft. Und was mir erst jetzt bewusst geworden ist, nachdem ich gestern Abend so viel russische Zeitungen gelesen habe, dem Trump wird vorgeworfen, dass er die Aufrüstung der Ukraine betrieben hat. Denn in seiner Amtszeit wurden die meisten Waffen, die amerikanischen Waffen, in die Ukraine hineingeliefert und die Ukraine wurde sozusagen wehrfähig gemacht. Das war mir auch nicht so bewusst.
Also die viele Russen selber finden das nicht so toll.
Sie halten ihn den Trump. Also ich möchte mal sagen, bei Putin gibt es ja sehr interessante Aussagen auf dem Valdai-Forum, wo er lange geredet hat und dann hat er so nebenbei ihm auch noch gratuliert.
Genau.
Und ich unterstelle mal etwas, das sage ich als Interpretation. Ja. Da bin ich jetzt der Johannes Grotzki, der nicht in Putin drin sitzt, aber der ihn bewertet. Er ist angetan von Trumps Macho-Haltung.
Ja, das liebt er.
Absolut.
Ja, ja.
Aber er verachtet ihn politisch. Mhm. Denn Putin hat etwas entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Das ist so ein Über-Ich, dass er alleine Recht hat. Und allein der gestrige Abend im Fernsehen, ich habe mir das nochmal schildern lassen und dann nochmal von den Kollegen durchgeguckt, waren stundenlang nur Putin-Orgien. Putin tritt überall auf mit jungen Kindern, mit Kleinen, mit Erwachsenen. Er wird nur gelobt. Buttert er Geld in die großen Zentren Moskau und Petersburg. Das sind blühende Städte. Da werden super U-Bahnen eröffnet, modernistisch. Bis dort hinaus riesen Shopping-Center werden gemacht. Auf den Dächern von Moskau gab es im ganzen Sommer Sommerkonzerte. In den Straßen wird getobt, riesige Bands sind dort, es wird Party gefeiert, der macht Partystimmung, Wohlstand für alle. Aber ob er sich das leisten kann, weiß ich nicht, denn es gibt einen Indikator in Russland und den muss man jetzt sehen. Die Zinsen auf der Bank, also die für Sparbuch, sind auf 20% gestiegen und die Kreditzinsen sind auf 24-28% gestiegen. Und das ist ein ganz ungesundes Zeichen.
Das heißt, es ist zu wenig Geld da.
Wahrscheinlich kommt Putin unter das Problem, dass er manches nicht mehr finanzieren kann, was er will.
Wir unterhalten uns gleich weiter. Bis hierhin, vielen Dank. Wir reden über die Wahl von Trump zum Präsidenten und was der Präsident in Russland davon hält, wie das alles zusammenhängt. Denn auch diese vergangene Woche hat uns, glaube ich, schon wieder sehr deutlich gemacht, es ist einfach eine globale Welt, in der wir leben. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Und unser Osteuropa-Experte Dr. Johannes Krotzki, der versucht uns das gerade so ein bisschen einzuordnen alles. Also die Russen finden Trump nicht per se toll, weil sie ihm auch die Aufrüstung der Ukraine ein bisschen zur Last legen, haben wir gerade gehört. Aber Putin nach wie vor, also er hat doch lieber den als da wieder eine schwarze Frau. Er mag ja Frauen sowieso nicht, wissen wir ja nicht erst seit Angela Merkel, wie er da drauf reagiert.
Putin hat natürlich merkwürdig reagiert. Also bei Angela Merkel, ich habe ihn ja mit Merkel oft erlebt zusammen, da hat er schon einen gewissen Respekt vor ihr gehabt. Das hing auch damit zusammen, dass Frau Merkel sehr gut Russisch redet. Ja. Das muss man sehen. Sie hat ja Russisch-Olympiade in der DDR gewonnen und ich habe das erlebt, auch im Petersburger Dialog, wo ich oft war mit ihr. Und habe dann auch gesehen, wie sie dann mit ihm umgeht. Einen gewissen Respekt hat er, aber Putin hat, wenn man so will, praktisch vor anderen Menschen generell wenig Respekt. Er sieht sich im Mittelpunkt von allem. Bei Trump imponiert ihm, was wir vorhin gesagt haben, dieses Macho-hafte, dieses etwas ellbogenhafte Auftreten. Das imponiert ihm. Aber er hält sich auch sehr zurück. Wir dürfen eines nicht vergessen. Wenn es jetzt um die Ukraine geht und Trump mit irgendeinem Plan kommt, auch in möglicherweise den ersten Telefonaten, hat Putin eine Zäsur. Er hat gesagt, er rückt von seinen Vorstellungen über die Zukunft der Ukraine nicht ab. Er akzeptiert jeden Plan von Trump, der seinen Plan Wirklichkeit werden lässt. Und dieser Plan heißt, die Souveränität der Ukraine beschneiden, Land wegnehmen, möglicherweise einen Korridor noch an der ganzen Schwarzmeerküste lang bis nach Transnistrien, also Teil der Moldau, zu erobern. Aber er will natürlich den Krieg jetzt nicht beenden. Er will auch keinen Waffenstillstand. Er versucht jetzt auf jeden Fall, bis Trump an die Macht kommt, noch so viel zu erobern wie möglich. Das sieht man auch.
Deswegen diese massiven Angriffe.
Die letzten Angriffe, die jetzt in den letzten Tagen kommen. Umgekehrt, auch das ist ein Teil der Wahrheit, greift natürlich die Ukraine auch viel russische Städte an. Also Kursk ist ja besetzt von der Ukraine, aber Bryansk und Voronezh und auch Moskau. Sie fahren ja bis nach Moskau. Und was wir ja auch gelernt haben, gestern mussten zwei Flughäfen gesperrt werden, geschlossen werden in Moskau, weil die ukrainischen Drohnenangriffe so massiv dort waren. Die kann man dann abschießen. Manche kommen durch, manche eben nicht. Ich frage mich immer, wo kommen diese vielen Drohnen her, die auf beiden Seiten eingesetzt werden? Viele sagen, das ist keine Eigenentwicklung, die kommen woanders her. Also das Waffengeschäft in diesem Krieg blüht offensichtlich international.
Ja, und deswegen gibt es auch bei den einen oder anderen nicht so das ganz große Interesse, kann ich mir leider vorstellen, wie es immer so ist. Es ist aber natürlich, ich bin dann trotzdem bei der Ukraine, weil ich sage, ja, aber sie verteidigen sich halt nun mal.
Für die Ukraine gilt natürlich Paragraph oder Charta, die NATO-Charta, Absatz oder Artikel 51, der das Selbstverteidigungsrecht festschreibt, was man auch unterstützen kann, was wir auch machen. Die Frage ist, wie wird das auf Dauer weitergehen? Wir hatten ja zu Anfang gerade Deutschland gesagt, nein. Es gab von Frau Merkel noch bei der letzten Sicherheitskonferenz, da war der ukrainische Präsident Poroschenko, der Senator McCain hat noch gelebt, der inzwischen tot ist aus den USA. Da hat sie eine klare Haltung, hat gesagt, keine Waffenlieferungen in ein Krisengebiet von Deutschland aus. Erstens. Zweitens, der Konflikt mit der Ukraine lässt sich weder gegen Russland noch ohne, noch mit Russland, noch ohne Russland, also nicht weder gegen Russland noch ohne Russland lösen, also nur mit Russland. Da ist ein wahrer Teil daran. Ich habe viele Bekannte, die unten aus dem Grenzgebiet stammen, auf beiden Seiten der Grenze. Also auf der russischen Seite, Belgorod heißt die Stadt dort, die auch viel jetzt in Schlagzeilen ist. Auf der anderen Seite Donetsk, also Donbass. Das sind Menschen, die teilweise sich sehr als russisch empfinden. Aber es gibt auch viele, die russische Sprache nutzen, gar kein Ukrainisch können, aber leidenschaftliche Ukrainer sind. Putin macht nun einen Fehler. Das ist ein genereller Fehler aus meiner Sicht. Putin bildet etwas die russische Welt und sagt, alle Menschen, die russisch sprechen, gehören sozusagen mir. Mhm. Das wäre so, als würden
wir jetzt sagen, uns gehört die Schweiz oder Österreich.
Genau. Oder noch einfacher, alle, die Englisch sprechen, gehören England. Das ist natürlich lächerlich. Es gibt viele, Russisch ist eine Sprache, da gibt es einen Fachausdruck dafür. Ich bin Linguist. Das heißt polyzentrische Sprache. Poly heißt viel. Mhm. Also viele Völker sprechen das. Usbeken sprechen Russisch teilweise als Muttersprache, Kirgisen, Kasachen, Tadschiken. Ich habe sogar in Kasachstan, aus Kasachstan eine Doktorarbeit betreut, die genau sich damit auseinandersetzt, dass es Kasachstanen gibt, wie sie heißen, die russischsprachig sind, die aber nichts mit Russland zu tun haben wollen. Und so ist es in der Ukraine auch. Früher war Russland eigentlich sehr beliebt in der Ukraine. Durch diesen Krieg ist jetzt eine solche Feindschaft entstanden, dass selbst meine engsten Mitarbeiter aus der Ukraine jetzt sich mit Russland, von Russland völlig distanzieren. Dazu muss man wissen, ich war zwischen 2014 und 2018 als Medienberater in der Ukraine eingesetzt. Und da habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt. Und ich habe auch, und das ist bitter, wenn man das so sagt, aber ich habe auch erfahren, dass die Ukraine noch einen weiten Weg gehen muss, wenn sie eine Demokratie werden will. Sie hat noch einen weiten Weg vor sich, wenn sie eine blühende Marktwirtschaft werden will, wenn sie wirklich die Korruption überwinden will. Der Generalstaatsanwalt wurde erst vor wenigen Monaten wegen der Korruption wieder ausgewechselt. Außerdem gibt es eine sehr starke Zensur. Das heißt, in der Ukraine gibt es im Moment, wo wir hier sitzen, eine große Bewegung von Journalisten, die gegen die Zensur kämpfen, weil sie sagen, das geht so nicht weiter. Es gibt auch von Selenskyj starke Spaltungsversuche zu sagen, jeder, der gegen ihn ist, ist auch gleichzeitig für Russland, für Putin, was eine innere Opposition unmöglich macht. 11 Parteien sind verboten in der Ukraine, nicht nur russlandfreundliche. Das heißt, die Ukraine ist unter Kriegsverhältnissen gar nicht in der Lage, sich so zu entwickeln, wie wir uns das vielleicht wünschen. Sie ist das Opfer dieses brutalen Angriffs. Der Angriff ist verbrecherisch, ist völkerrechtsverletzend, das muss man alles sagen. Aber die Ukraine ist auch in einem für sich sehr schwierigen inneren Zustand. Mhm.
Nun hat ja angeblich Trump schon mit Putin telefoniert, hat man jetzt gehört. Erst hieß es, sie haben gar keinen Kontakt, auf einmal hätte schon. Aber er hat auf jeden Fall immer angekündigt, er wird diesen Krieg schnell beenden.
Ja, das in hat einem Tag will er
das machen. Ja, genau. Das hat er lautstark.
Es gibt natürlich, das haben wir ja gesehen, in der amerikanischen Presse wird viel ventiliert. Und jetzt gibt es lauter Berater, die sich zu Wort melden. Mhm. Da bin ich immer ein bisschen besorgt, das ist genauso wie die Kreml-nahen Berater. Da hat man immer irgendwelche Leute, die manchmal nicht mal identifiziert sind, manchmal mit Namen. Aber sagen die wirklich das, was in den Köpfen von Trump und Putin drinsteckt? Da bin ich mir nicht sicher. Es sind mehr Interpretationen. Und jetzt wird natürlich dem Trump unterstellt, er will ein 20-jähriges Moratorium haben, wo die Ukraine nicht in die NATO eintritt. Er will eine Waffenstillstandszone, die von den Europäern kontrolliert werden soll. Er will möglicherweise auch jetzt schon festlegen, dass die Krim fest bei Russland bleibt. Das wissen wir alles nicht. Das sind alles Spekulationen aus dem Umfeld von Trump. Mhm. Es gibt einen Berater, der sehr viel Aufruhr erzeugt hat bei uns, weil er bei der BBC ein Interview gegeben hat.
Das ist der Lenzen, oder?
Der Lenzen, gesagt, die Krim sei schon bereits verloren für die, und also er hat diese Abtretungsgeschichten gemacht. Das wurde wieder aus dem Umfeld von Trump und vielen anderen dementiert. Aber manchmal sind das ja auch, das darf man nicht vergessen, sind ja so kleine Testluftballons, die man loslässt. Ein Testballon, um zu gucken, wie reagiert die Öffentlichkeit drauf? Wie reagiert Moskau da drauf? Also es wird in der Politik einfach unheimlich viel gezockt, und zwar auf beiden Seiten.
Mhm. Also das heißt, das wird lanciert von einem, der selber sagt, ich bin relativ nah dran, aber er kann natürlich jederzeit sagen, so nah dran ist er gar nicht von mir, dürfte gar nicht ernst nehmen, was der gesagt hat, wenn es für ihn blöd läuft. Ja. Wenn es für ihn gut läuft, sagt er, ja, da hat er schon recht, das bin ich der Meinung.
Das kennen wir natürlich aus der gesamten, also das ist überall in der Politik so, dass auch Politiker gerne solche Leute instrumentalisieren, um zu sagen, mal gucken, ich kann mich noch nicht dafür öffentlich hergeben für so eine Aussage, aber wenn es positiv aufgenommen wird, dann mache ich es mir zu eigen. Ne? Also das ist alles sehr schwierig. Andererseits, Trump ist unberechenbar.
Ja.
Das ist etwas, glaube ich, das ist das Schwierigste für uns insgesamt. Nicht nur, dass er eine Haltung hat, die antieuropäisch und anti die Allianz ist und gegen die NATO und der Weiten. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier in der Hochschule der Bundeswehr einen ganz hervorragenden Fachmann, der in der NATO sich sehr gut auskennt. Und der hat mal vor längerer Zeit in einer Veranstaltung gesagt, Trump hatte für seine zweite Amtszeit bereits die Auflösung der NATO bzw. den Rückzug der USA aus der NATO schriftlich vorbereitet. Da wurden schon Studien zugemacht. Was bedeutet es, wenn die USA sich ganz zurückzieht und die NATO ein reines europäisches Bündnis bleibt? Das hat mich sehr erschreckt. Das heißt nicht, dass er das wirklich macht, aber dass er das in Auftrag gegeben hat und dass in NATO-Kreisen das bekannt war, das hat mich doch sehr nachdenklich gemacht. Deshalb weiß ich nicht, so wie aus dem Klimaabkommen ausgetreten ist oder aus dem Atomabkommen mit dem Iran, das hat ja praktisch mit einem Federstrich alles hier an die Wand gefahren. Ja. So könnte er auch dort uns möglicherweise mit etwas überraschen, was wir uns jetzt noch nicht vorstellen können.
Biden wiederum sagt, er will vor der Amtsübergabe auf jeden Fall noch seine Ukraine-Hilfe übergeben, auszahlen.
Sechs Milliarden. Milliarden
wird das noch, will er auf jeden Fall schaffen, dass die noch Geld kriegen, weil wahrscheinlich angezweifelt wird, dass danach noch was kommt oder
da muss man auch, wenn's
nicht mehr
achten.
So viel kommt zumindest.
Ich sage immer vorsichtig, ich kenne schon den nächsten Präsidenten nach Trump. Da sagt jeder, spinnst du. Ich bin mir ziemlich sicher, Trump hat sich einen Vizepräsidenten geholt, der sehr populär ist. Der hat dieses Buch auch geschrieben über seine Heimat. Das ist ein Aufsteiger, sehr bekannt bei uns geworden, dieses Buch auch in Deutsch. Und der Vance heißt der.
Ja, Vance. Ja.
Der Vance ist jemand, der dezidiert im Wahlkampf immer wieder gesagt hat, mit der neuen Präsidentschaft werden die Waffenhilfen für die Ukraine ganz eingestellt. Er ist ein Verfechter dieser ganz radikalen Linie. Trump muss sich das jetzt nicht zu eigen machen. Aber Vance ist schon jetzt so aufgebaut. Und wenn Sie mal achten oder gesehen haben, nach dem Wahlkampf, nach den Ergebnissen, als Trump gefeiert wurde, als Sieger, kam Vance. Er hat Vance ans Podium geholt. Der ist mit einem noch größeren Applaus begeistert gefeiert worden, noch mehr als Trump. Und der wird meines Erachtens, wenn der Vizepräsident bleibt und Trump kann ja dann nicht nochmal antreten, weil er zwei Amtszeiten hatte, bin ich überzeugt, dass der als Nachfolger aufgebaut wird.
Klingt auch nicht gerade hoffnungsvoll.
Wohl nicht. Nein. Er hat aber ein großes Standing bei den Leuten, weil er eine schreckliche Jugend hatte, sich hochgearbeitet hat. Und Sie wissen,
das von Tellerwäscher
zum Millionär ist natürlich
die klassische amerikanische Geschichte.
Zumal er offen sagt, aus welcher Familie kommt, Mutter drogensüchtig, völlig kaputt sozial und ist was geworden. Und das imponiert natürlich dort, aber es imponiert natürlich jedem Menschen, der sich aus solchen schwierigen Verhältnissen wirklich befreit hat und was geworden ist.
Aber nun hat doch jetzt was stattgefunden, was doch auch die USA eigentlich nicht unberührt lassen kann, auch unter Trump, nämlich dass Nordkorea einfach 10.000 Soldaten hinschickt an die Front, um Putin zu unterstützen.
Es gab ja angeblich, wir wissen es nicht, aber es gab in Kursk, also das Gebiet Kursk ist die Nachbarregion von Belgorod, wo ja ukrainische Truppen stehen, die sind ja einmarschiert in das russische Gebiet. In der Gegend von Kursk soll es zu ersten Berührungen gekommen sein zwischen nordkoreanischen und ukrainischen Soldaten. Das haben die ukrainischen Quellen uns gesagt. Dem ist aber jetzt noch nichts weiter gefolgt. Andererseits hat ja der Einsatz fremder Soldaten die Ukraine dazu geführt zu sagen, dann sollten wir doch auch mit unseren Soldaten eingreifen. Macron, der französische Präsident, hat ja vor längerer Zeit schon mal gesagt, die NATO sollte mit eigenen Soldaten in diesen Konflikt eingreifen. Jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz großen, tragischen und für mich auch sehr schwierigen Situation. Allein in Deutschland sind 250.000 wehrfähige Ukrainer, die hierher geflohen sind. Die Ukraine hat gesagt, wenn sie wehrfähig sind, werden durch unsere Konsulate und Botschaften ihnen ihre Pässe nicht mehr verlängert. Sie müssen zurück. Ich verstehe jeden, der nicht Krieg führen will.
Ja.
Das muss ich auch ganz offen sagen. Und ich habe Verständnis. Und wenn ich diese jungen Männer sehe mit ihren Familien, Kindern, möchte man die in den Krieg schicken. Andererseits ist das natürlich problematisch. Sollen dann andere dafür aus anderen Nationen in diesen Krieg ziehen? Ich halte es für nicht richtig, dass wir überhaupt aktiv eingreifen mit diesen Dingen. Ich glaube sowieso, dass wir zum Teil in eine Falle gelaufen sind, weil ich immer dafür geworben hatte, in der Zeit des Auseinanderdriftens hätte man vielleicht mehr über Verhandlungen machen können. Manche sagen, das ist naiv. Putin hatte immer vor, diesen Krieg zu führen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber es ist natürlich eine Eskalationsstufe gewesen, die haben wir nicht mehr zurückdrehen können. Denn allein die NATO-Mitgliedschaft, die die Ukraine anstrebt, kann es nicht gewesen sein. Das hat bereits Herr Kravtschuk gemacht. Der letzte Kommunist, der erste Präsident war nach der unabhängigen Ukraine, hat bereits NATO und EU auf seine Fahnen geschrieben, stand im Parteiprogramm, stand überall drin. Das alleine war es nicht. Ich glaube, für Putin war diese antirussische Sprachgesetzgebung und das Eindämmen der russischen sprachigen Kultur war ein wesentlicher Punkt, auf den er immer wieder zu sprechen kommt. Und ich habe damals in der Ukraine gearbeitet, habe auch gesagt, ich halte die Sprachgesetze für falsch. Die Ukraine hat ja dann gesagt, auch in fortführenden Schulen darf nur noch Ukrainisch unterrichtet werden. Daraufhin haben Polen, Ungarn und Rumänien gesagt, wenn ihr das macht, dann werden wir jede Annäherung an die Europäische Union verbieten, weil es polnische, ungarische und rumänische Minderheiten in der Ukraine gibt. Die ist ja zusammengestellt aus diesen Landesteilen. Und Ungarn hat ja auch angefangen, in der Ukraine ungarische Pässe zu verteilen, in Uschgorod, über das Generalkonsulat. Und dann hat die Ukraine das geändert und hat dann das Gesetz gesagt, dass nur noch Ukrainisch und EU-Sprachen unterrichtet werden dürfen und damit Russisch ausgeschlossen. Und für mich war das ein bitterer Schritt, weil etwa 32% Russisch als erste Muttersprache hatten und 60-66% haben Russisch und Ukrainisch parallel als zwei Muttersprachen benutzt. Und ich kein Ukrainisch spreche, habe meine ganze Arbeit auf Russisch gemacht dort. Ich war im Staatsfernsehen dort. Ich habe mit den Leuten aus dem Donbass gearbeitet, aus allen Regionalstudios. Da kamen eben, wie ich vorhin sagte, viele Ukrainer, die gar nicht ukrainisch konnten. Und ich habe im ukrainischen Fernsehen Sendungen gemacht. Da wurde ich ukrainisch gefragt und habe halt russisch antworten dürfen. Also wenn man sich vorbereitet, kann man ja so das verstehen. Ist ja nicht sehr weit auseinander, aber doch eine eigene Sprache. Und das, die Aufgabe der Zweisprachigkeit, habe ich persönlich bedauert. Und da gab es einen Wahlkampf, da hieß es eine Sprache, eine Kirche, eine Armee, eine Nation. Und da habe ich gesagt, wenn du so einen Wahlkampf in der Schweiz machst, ist es das Undemokratischste, was du nur sagen kannst. Eine Kirche und eine Sprache. Nein, jedes Land kann verschiedene Kirchen haben und verschiedene Sprachen. Habe ich aber nie Verständnis bei den national überzeugten Ukrainern gehabt, die eben sich gegen Russland gewandt haben. Bei den russischsprachigen Ukrainern habe ich Verständnis dafür gehabt und viele sind auch weggegangen aus der Ukraine, weil auch das ihnen dann genommen wurde. Also es ist ein sehr kompliziertes Land. Nochmal, die Ukraine ist das Opfer. Keine Frage. Sie leidet. Wir wollen sie unterstützen. Aber die innerukrainische Frage hat man hier, glaube ich, nie so richtig analysiert.
Ja, wie denn auch, sage ich mal. Es ist ja schwierig geworden. Natürlich sind Berichterstatter vor Ort. Aber natürlich werden wir ja auch gesteuert oder benutzt.
Wir hatten lange keine Berichterstatter vor Ort, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben jahrzehntelang keine eigenen Korrespondenten in der Ukraine.
Richtig, weil es jetzt nicht so der Nabel der Welt war. Richtig. Ganz genau. Und aber ich meine, wir werden ja auch gesteuert wir werden natürlich von beiden Seiten gesteuert. Also wir werden natürlich von Zelensky auch, ich sage jetzt das böse Wort, benutzt. Ich meine es nicht so böse, aber benutzt und gesteuert, wie Putin dasselbe macht. Und da immer eben die Wahrheit zu finden oder sich seine Meinung zu bilden, was ist denn wirklich? Das ist sehr, sehr schwer.
Ja, ich denke, das ist wirklich schwierig und deshalb sollte man die Putin-Sachen aufmerksam lesen. Ich habe zu spät angefangen, alles in Ruhe zu lesen. Und dann habe ich viel nachgearbeitet seit Beginn dieses Krieges. Ja. Und wenn man sich Putins Einlassung, er hat eine Ukraine-Doktrin gemacht, er hat historische Aufsätze unter seinem Namen veröffentlichen lassen. Und immer ist eine Konsequenz. Es gibt keine ukrainische Nation. Es gibt eine dreieinige Nation, Russland, Ukraine, Belarus. Das gilt als eine Nation für ihn. Und der Stammvater gibt es einen Mann, Wladimir der Heilige, Wolodimir der Heilige und auf Weißrussisch Uladimir der Heilige. Der hat dieselbe Funktion wie bei uns Karl der Große. Ah. Es gibt Karl der Große, der heißt Charlemagne in Frankreich. Genau. Der heißt Carolus Magnus bei den Italienern. Und der hat auch ein Reich gehabt, aus dem verschiedene Staaten und Nationen entstanden sind. Putin will aber das nicht zulassen, dass eigene Nationen entstanden sind, sondern er meint, das muss alles heute unter seiner Führung zurückgeführt werden. Er will sozusagen wieder das alte Reich haben, wo einer alles beherrscht. Mhm.
Gleich wollen wir uns darüber unterhalten, wie es denn eigentlich den Russen jetzt geht. Sie haben sehr viele Kontakte, Freundschaften. Also sie können natürlich auch durch ihre Sprachkenntnisse einfach russische Zeitungen lesen, auch mal einen Blog mitverfolgen und lassen sich auch erzählen, was was die empfinden. Das ist ja etwas, was uns völlig abgeht als Betrachtungsweise. Ja. Ist spannend. Vergangene Woche, eine Woche, die, ja, man glaube ich, kann schon sagen, historisch war, erst wieder die Wahl von Trump, dann das Aus am Abend der Ampel. Die zwei Sachen werden wir dann in der nächsten Stunde noch zusammenbringen. Aber wir sind jetzt zusammen mit unserem heutigen Studiogast, mit dem Osteuropa-Experten Dr. Johannes Krotzki, noch bei Putin. Also wir haben gehört, man darf natürlich in Russland sich eigentlich nicht gegen den Krieg aussprechen. Da droht eine Haftstrafe. Und viele Leute tun das ja auch nicht mehr. Aber für Putin sind sie alle. Oder gibt es da noch irgendjemand, der sagt, ich mag den nicht, ich mag die Art nicht, ich mag nicht, was der Mann macht? Das traut sich doch wirklich niemand mehr.
Also öffentlich gegen Putin gehen ja praktisch nur die Exilmedien vor, die jetzt in Riga sitzen zum Beispiel oder hier bei uns in Berlin. Nein, innerhalb von Russlands ist jetzt so eine Totenstille, was die Medien angeht, also was die Kritik angeht. Das Einzige, was ich an Kritischem noch sehe, manchmal mit einem gewissen Humor auch, ist eine Sendung, die heißt Comedy Club auf TNT, einem russischen Fernsehkanal. Und da gibt es eine Putin-Satire. Da tritt Putin auf, aber es ist eher eine liebevolle Satire. Also nicht so, dass man ihn jetzt wirklich kritisch dort sieht, im politischen Sinne. Es kommen da schon so Bemerkungen, dass er auf dem Stuhl sitzt und sagt, jetzt tut mir der Hintern weh. Und dann sagt der andere zu ihm, ja, du sitzt ja schon viel zu lange auf deinem Stuhl. Okay. Solche Geschichten
aber
kommen
so, also kann man gerade noch unter liebevollen
Sport abtun.
Aber
da kommt das eben drin vor. Das ist aber das Einzige, was ich so als leicht kritisch noch empfinde und sehe. Sonst ist Totenstille. Und es gibt eine interessante Erfahrung. Wenn ich so mit vielen Leuten, die ich so kenne, telefoniere, rede, schreibe, chatte, sagen sie natürlich, ach, im Grunde sind wir ja auch gegen Krieg. Nicht gegen den Krieg, sondern gegen Krieg. Man darf ja nicht gegen den Krieg sein.
Nein, man darf überhaupt nicht Krieg sagen.
Das ist ja eine Spezialoperation.
Genau.
Aber natürlich sind wir für Putin. Also auch Leute überzeugt. Ich habe in der Akademie der Wissenschaften viele Kontakte, mit denen habe ich viel gearbeitet in den letzten Jahrzehnten, habe dort mit denen publiziert, wir haben Tagungen gemacht und die Akademie hat sich gegen den Krieg auch gestellt. Und damit wurde der Akademiepräsident rausgeschmissen, viele andere auch. Und was man bei uns nicht weiß oder vielleicht nicht gehört oder gesehen hat, die chinesische Akademie der Wissenschaften hat mit Beginn des Ukraine-Krieges den Kontakt zur russischen Akademie unterbrochen, aus Protest gegen den Krieg. Das heißt, auf der Ebene der Intellektuellen gab es auch in China kritische Überlegungen. Und wenn wir mal China kurz mit einbeziehen wollen, auch China ist nicht interessiert an diesem Krieg, denn der Plan der Chinesen ist ja, eine Seidenstraße, einen Handelsweg aufzubauen, der auch durch die Ukraine bis nach Rotterdam geht. Das heißt, die sind interessiert und die Ukraine ist ja auch ein wichtiger Lieferant für China gewesen, also für Sonnenblumenöl und Weizen und dergleichen mehr. Ist ja die große Kornkammer praktisch Europas. Das passt denen natürlich auch nicht. Deshalb wird auch Peking sich nicht voll gegen die Ukraine stellen und nach Lösungen suchen, aber auch nicht Putin fallen lassen. Nur etwas macht Putin, glaube ich, falsch. Und da wird er auf die Nase fallen. Putin glaubt, dass er in China einen Partner hat, der gleichrangig ist. Nein, er wird als Juniorpartner enden, denn Russland kann China nicht das Wasser reichen. Mhm. Weder industriell noch in der Finanzpolitik, noch in der Marktwirtschaft, die in China eine staatlich gelenkte Marktwirtschaft natürlich ist. Nein, das wird er alles nicht schaffen. Er wird Juniorpartner bleiben. Und das wird eines Tages mal den Russen auch klar werden müssen. Mhm. Aber innerhalb Russlands selbst Zustimmung zu Putin und ein großes, unpolitisches Verhalten gegenüber allem. Man mischt sich nicht mehr in die Politik ein. Das überlassen wir denen da oben. Damit will man nichts zu tun haben. Politik gilt schon auch als schmutzig, aber man will auch nicht dagegen vorgehen.
Aber es sterben Menschen.
Ja.
Es sterben so viele Menschen. Auf beiden Seiten. Und auch die russischen Mütter und Eltern sind Eltern und Mütter, die einen toten Sohn entgegennehmen müssen. Das kann doch nicht ohne Reaktionen bleiben.
Jetzt kommt man immer auf die individuellen Dinge zu sprechen. Es gibt etwas, was mich furchtbar betroffen hat in einem Telefongespräch gestern, wo mir jemand von seiner Frau, Freundin erzählt, die hat einen Sohn, der ist jetzt 17, 18 Jahre und er will unbedingt in diesen Krieg ziehen. Er will sich freiwillig melden und die Mutter sagte zu ihm, sag mal, das willst du doch bloß wegen des Geldes machen. Sagt er, nein, das ist eine Beleidigung, was du zu mir sagst. Ich mache das aus nationalem Stolz. Das heißt, es gibt auch diese Leute, die in den Krieg ziehen mit Begeisterung, so wie bei uns auch im Ersten Weltkrieg viele mit Begeisterung gezogen sind. Das Zweite, was ganz problematisch ist, sind die vielen Strafgefangenen, die zum Teil zu hohen Strafen verurteilt wurden, die nach 6 Monaten an der Front voll rehabilitiert sind. Da gab es ja diesen dramatischen und tragischen Fall aus Petersburg. Da hatte jemand eine Frau mit 40 Messerstichen getötet. Gab große Proteste dagegen, die Eltern und so weiter. Mhm. Und der ist auch in die Ukraine geschickt worden, kam nach 6 Monaten zurück, hat sich gegenüber den Eltern als sozusagen der Rehabilitierte aufgespielt. Seht mal, was, ihr könnt mir nichts haben, jetzt ist alles wieder gut. Also das wurde auch in der russischen Presse aufgegriffen. Also die russische Presse ist interessanterweise in vielen nicht politisch kritisch, aber im sozialen Bereich greifen sie vieles auf. Kommersant, Kommersant Radio zum Beispiel oder Komsomolskaja Pravda. Da kommen diese tragischen sozialen Dinge zum Sprechen. Es gibt Dörfer in Dagestan, die sind fast ausgestorben, weil alle Männer schon ums Leben gekommen sind. Nur, wer kämpft in der Ukraine? Das sind Menschen eben aus dem Nordkaukasus, das sind aus der Tuva-Republik, aus Burjatien. Das sind Leute aus dem östlichen Teil Sibiriens, die wir gar nicht so kennen. Es gibt ja sehr viele kleine Republiken in dem Land, aber es sind eben nicht die Soldaten aus den großen Bereichen Moskau und Petersburg.
Und wie, was für ein Kalkül steckt da dahinter?
Ja, es werden, man braucht natürlich viele, dieser Krieg frisst viele Menschen. Wir wissen keine konkreten Zahlen. Mhm. Also alle Zahlen sind Spekulationen.
Alle, auf beiden Seiten.
Mhm. Es gibt insgesamt... Die Ukraine behauptet, sie hätte 74, oder nicht die Ukraine, sondern es sind in der Ukraine arbeitende Beobachter, die sagen, wir haben von 74.000 russischen Soldaten die Namen, die ums Leben gekommen sind. Das kann man nachverfolgen über die Beerdigung, man kann in ein Register gehen. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich die gesamte russische Gesellschaft über das Internet und so vernetzt ist. In Russland geht das viel besser. Heute Morgen hat mich zum Beispiel ein Freund aus dem Taxi angerufen, über Internettelefon mich telefoniert, weil in jedem Taxi WLAN ist.
Das brauchst du in Deutschland ein Problem.
Nein, das kann man, also in Russland, auch in meinen ganzen Jahren bis 21 habe ich viel in Russland Zeit verbracht, dann durfte ich nicht mehr hin. Natürlich auf den ganzen großen Straßen ist überall ein funktionierendes Internet, aber mit Hochleistung. Und wenn Sie mit der U-Bahn runterfuhren, die sind ja sehr tief, die U-Bahn-Schächte, konnten Sie unten wackelfrei die Tagesschau ansehen in Russland. Wackelfrei. Im Handy, übers Internet. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Mhm. Ist in der Ukraine übrigens auch so ähnlich. Trotz des Krieges. Und jetzt habe ich mich da eben verrannt, weil ich gesagt habe, mit ihm telefoniert.
Da ging es um die sozialen, um diese Zahlen, um die Toten, um die Zahlen der Toten.
Ja, ja. Und da hat er mir eben gesagt, die Spekulationen gehen natürlich in das Zehnfache. Wenn man 70.000 Leute hat, die man belegen kann, sagt er, geht die Spekulation, dass mindestens das Zehnfache ums Leben gekommen ist auf russischer Seite. Aber auch die ukrainische Seite gibt keine Zahlen bekannt. Aber ich glaube, es ist nicht zu hoch geschätzt, wenn wir sagen, dass bereits 1 Million Menschen unter diesem Krieg, junge Menschen, gelitten haben, entweder gestorben sind oder schwer verwundet sind. Mindestens 1 Million, glaube ich, gibt es.
Wir weiten in der nächsten Stunde nach den 11 Uhr Nachrichten mal den Blick. Vielmehr, wir weiten insofern, indem wir auf uns zurückschauen, auf das Ampel aus, auf die Neuwahl, die jetzt ansteht, auf die Regierungsbildung, die dann wieder ansteht und auf die Frage, was ist zu tun? Was müssen wir jetzt haben und was brauchen wir jetzt, um sowohl Putin in Russland als auch Trump in den USA zu begegnen? Denn wie gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Vielen Dank bis hierher.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Heute bei uns zu Gast unser Osteuropa-Experte Dr. Johannes Krotzki. Ich freue mich ganz persönlich, dass er mal wieder den Weg zu uns gefunden hat, denn er war auch lange Zeit mein Hörfunkdirektor. Wir wollen gleich reden über Trump, über Putin, über das Aus der Ampel und was wir jetzt brauchen bei uns in diesem Land, um mit dieser gesamtpolitischen Situation, die ja nicht einfacher geworden ist, umzugehen. Dann schauen wir zurück auf den Abend dieses Tages, als nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsident am Abend auch noch die Ampel ihr Aus bekannt gegeben hat. Das war ja schon ein Ding, oder?
Ja, überraschend für alle, denke ich. Also jeder hatte ja erwartet, dass es irgendwann mal kracht, aber dass dann das so plötzlich geht und dass dann auch der Bundeskanzler seinen Finanzminister mit einer gewissen emotionalen Aufwallung, die man bei ihm sonst nicht kannte, entlassen hat. Er hat ja gezeigt, dass da sich was angestaut hatte.
Aber das war, ich fand, der Zeitpunkt, das war so eklatant. Es hing schon auch ein bisschen mit zusammen, weil es ging ja sofort um die Frage, was tun wir? Jetzt kommt Trump. Er hat den ganzen Wahlkampf immer gesagt, Zölle, Zölle, Zölle. Er wird schauen, dass alles im Land gekauft wird. Er wird die Europäer und wer immer bei ihm was einführen will, muss Zölle zahlen. Und wir wussten natürlich, das wird für die deutsche Wirtschaft wieder schwierig. Und der deutschen Wirtschaft geht's nicht gut. Und natürlich hat der Finanzminister oder Wirtschaftsminister auch vorgeschlagen, was müssen wir tun? Also auch das hing für mich ja schon ein bisschen zusammen, dass es genau an dem Tag dann geplatzt ist.
Also,
da waren die Emotionen so hoch.
Deutschland hängt ja extrem stark von der Weltwirtschaft ab, weil wir ein ganz wichtiger Exportfaktor sind. Also Export ist natürlich das eines der ganz wichtigen, wo wir unseren Wohlstand mitmachen. Und das hat nicht nur etwas mit Amerika zu tun, sondern vor allen Dingen auch hängen wir von den amerikanisch-chinesischen Beziehungen ab. Je stärker Trump, der ja sehr antichinesisch sich tut, er gegen China vorgeht und je stärker sich die EU vielleicht auch so einer antichinesischen Haltung anschließt mit Strafzöllen für Autos, desto mehr schaden wir uns. Wir Deutschen waren ja gegen diese Strafzölle und wenn wir jetzt sehen den Niedergang oder den Einbruch bei den Gewinnen von BMW,
ja.
Audi, VW, gehen die zu überwiegenden Teilen auf den Einbruch in China zurück. Die Chinesen haben einen Gegenschlag für uns vorbereitet. Das ist uns nicht ganz bewusst. Wir verkaufen ja hunderte von Millionen Tonnen Schweinefleisch nach China aus der EU. Und die Chinesen sagen, ja sag mal, die Landwirtschaft ist doch so hoch subventioniert in der Europäischen Union, dann müssten wir dort genau dieselben Strafzölle erheben, die ihr für unsere subventionierte Autoindustrie macht. China natürlich subventioniert die Autoindustrie, weil sie die Elektrifizierung mit massiven Mitteln durchsetzen. Genauso wie sie auch die Eisenbahn so extrem subventionieren und natürlich das schnellste und tollste Eisenbahnnetz der Welt in wenigen Jahrzehnten aufgebaut haben. Und deshalb ist eben die Finanzfrage und die Wirtschaftsfrage so stark von uns gebunden an das, was in Amerika und was in China passiert. Und dass wir uns darüber zerstreiten und dann eine Regierung zerbricht, ist eigentlich eher schade, sondern dass man sagt, wie gehen wir damit um? Wie können wir uns für die Zukunft sicher aufstellen? Das andere, und das ist natürlich das Argument von Lindner, der sagt, wir können nicht die Schuldenbremse einfach aufheben. Das ist ein Verfassungsgebot. Die gilt nur für nationalen Notstand. Und er sieht im Moment nicht, dass die Waffenlieferungen in der Ukraine, die ja sehr viel Geld kosten, wir haben 45 Milliarden dafür ungefähr ausgegeben oder 42, das ist nicht etwas, was das nationale Gebot ist für uns. Das machen wir aus außenpolitischer Raison. Aber die nationale Notlage, die haben wir noch nicht. Mhm. Und darüber sind sie eben auseinander und aneinander geraten, auseinandergekommen.
Mhm. Nun hat Gutenberg ein paar Tage vor der Wahl gesagt, ich zitiere, weil ich fand die Formulierung so interessant, er sagte, Deutschland und die deutsche Regierung ist atemberaubend schlecht vorbereitet auf den Wahlsieg von Trump, der kommen wird. Das hat er so geäußert, vermutlich in einem Interview. Und die Frage ist, sind wir das wirklich? Wir haben ihn ja eigentlich schon mal erlebt.
Ja, wir kennen ja Trumps Aussage, wo er gesagt hat, er will erreichen, dass kein einziger Mercedes mehr in New York fährt. So sinngemäß, so einen Satz hat er früher mal gemacht. Das heißt, er hat einen Hass auf die deutsche Autoindustrie. Weil die deutsche Autoindustrie ja nun jahrelang auch sehr erfolgreich in den USA war. Vor allen Dingen die Luxusautos sind sehr erfolgreich gewesen. Natürlich betreibt die deutsche Autoindustrie ja auch eigene Fabriken in den USA und schafft dort auch Arbeitsplätze. Genau wie die Autoindustrie ja auch Fabriken in China hat. Und natürlich das Absurde für uns, wenn jetzt ein deutsches Auto in China gebaut wird und wird reimportiert, wird auch ein Strafzoll von der EU darauf erhoben. Also wir haben uns ein bisschen verrannt in der ganzen Geschichte, finde ich jedenfalls. Und wir wissen nicht, wie wir da rauskommen. Und jetzt ist natürlich die Angst bei Trump, und das meint wohl Gutenberg, wenn er mit Strafzöllen arbeitet, wenn er die amerikanische Wirtschaft voranstellt, das Eigeninteresse und vor allen Dingen auch die militärische Sicherheit Amerikas bevorzugt und sagt, es reicht uns, wenn wir unseren Kontinent verteidigen können. Wenn er Soldaten abzieht, wenn er vielleicht auch den Schirm von Raketenschirm, den wir haben, noch abzieht oder nicht ausbaut, dann fühlt sich natürlich Deutschland plötzlich nackt und muss sehen, wie wir damit klarkommen. Wir haben das Problem, ich bin auch kein großer Freund von Hochrüstung und viel Raketen, aber wir haben das Problem, dass ja nur ein paar hundert Kilometer von Berlin entfernt eine Menge weitreichender russischer Raketen stehen, nämlich in Kaliningrad, dem alten Königsberg. Das ist ja eine Enklave, die an Polen grenzt, das ist ja außerhalb von Russland. Und da hat ja Putin ziemlich viel aufgebaut. Mhm. Und Putin baut ja gerade die Atomraketen auch in Belarus auf. Also relativ nah an der EU, also an der NATO-Grenze praktisch. Abgesehen davon, dass natürlich auch noch die belarussische Grenze genutzt wird, um die ganzen Migrantenströme, die über Minsk und Moskau kommen, dort in die EU zu leiten, so ähnlich wie die Türkei das macht mit Migrantenströmen bei einer griechischen Grenze. Also da haben wir eine ganze Menge Probleme und wir haben immer die Hoffnung gehabt, dass wir zumindest in militärischen Sicherheit und im wirtschaftlichen Markt in Amerika einen echten Verbündeten haben. Und Trump gibt uns das Signal, wir sind nicht Verbündete, wir sind vielleicht Partner, aber wir sind Partner in Konkurrenz und nicht Verbündete im Einklang. Mhm. Das, glaube ich, ist der Systemwechsel, der uns bevorsteht. Nochmal, nicht mehr Verbündete im Einklang, sondern Partner, aber in Konkurrenz.
Mhm. Er hat ja nun auch im Wahlkampf, gerade in der letzten Phase, wirklich immer wieder, ich sag mal ohne Not, ohne dass ihn jemand so drauf angespitzt hat, hat er immer wieder auf Deutschland eingeprügelt. Also der mag uns nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob es das wirklich ist. Es gibt ja irgendwelche Vorfahren, die deutschstämmig sind. Dann hat er gesagt, nein, eigentlich sind die aus Schweden. Hat er sich auch so gegen gewehrt. Wobei ich nicht insgesamt das Gefühl habe, dass das deutsche Ansehen in Amerika generell oder in der Welt schlecht ist. Das deutsche Ansehen, jetzt sage ich etwas, was Sie zutiefst überraschen wird und unsere Hörer. Das deutsche Ansehen ist im Moment, wenn wir mal unsere Nachbarn alle angucken, am höchsten in Russland.
Ach.
Da klappen uns die Ohren runter und denken, das kann doch nicht wahr sein. Ja, es ist wirklich so, dass man vieles auf die Politik schiebt. Ich sage Ihnen mal, ich war 16 Jahre in Russland akkreditiert, habe 7 Jahre als Journalist dort gearbeitet und dann noch die andere Zeit für den Petersburger Dialog, war in verschiedenen Unis, Akademien und dergleichen mehr. Ich habe nicht ein einziges schlechtes Wort über Deutschland gehört, sondern nur Lob, Lob, Lob und Anerkennung. Und das, was das Böse war, was man auf den Zweiten Weltkrieg schiebt, der ja schlimm war für Russland, da hat man gesagt, nein, das waren nicht die Deutschen, das waren die Faschisten. Das hat man ideologisiert und damit sozusagen aus dem positiven Deutschlandbild rausgenommen. Mhm. Und das ist bis heute so. Ich habe gerade eben über meine vielen Kollegen sage ich, sag mal, was hat sich jetzt geändert? Gibt es einen Hass? Nein, ganz im Gegenteil. Also Deutschland, auch ich habe auch noch deutsche Freunde, die in Moskau arbeiten, sagt, du glaubst es überhaupt nicht. Immer noch dieses Schulterklopfen, eigentlich gehören wir ja zusammen. Also, und das ist
ein
etwas,
bisschen war das ja auch so. Ja. Man sagt ja immer so, diese berühmte deutsch-russische Seele, da war immer Verbindung da.
Wovor natürlich Polen Angst hat und die kleinen Staaten haben davor Angst. Während mit Amerika es immer irgendwie so eine ganz andere Art von Verbindung gab. Das war für uns immer der große Schutz. Amerika hat uns aufgebaut nach dem Krieg, hat uns mit Care-Paketen hochgebracht, hat investiert hier und hat natürlich auch uns als Basis benutzt für den militärischen Schutzschirm nach Osten. Das ist zweiseitig die Sache gewesen. Und davon wird vieles in Frage gestellt zurzeit. Und Trump, das muss man leider sagen, hat sich bislang nie als wirklicher Freund von Deutschland gezeigt. Das stimmt.
Nee, und Frau Merkel mochte er wirklich gar nicht. Da gibt es ja diese wunderbaren Fotos, wo man ihm einfach am Gesicht ablesen kann, dass er das jetzt ganz furchtbar findet.
Ich finde es trotzdem ein starkes Foto. Sie mit allen Weltführern der Welt, alles Männer und sie als Frau lehnt sich vor und geigt ihm die Meinung sozusagen.
Ja. Also geht's dann doch wieder darum, beim letzten Mal hat er ja schon gesagt, in seiner letzten Amtszeit, also die Europäer sollen sich mal bitte nicht mehr anstrengen, die müssen mehr für sich tun, die können nicht immer darauf warten, dass der große Bruder in Amerika sofort zur Hilfe eilt, wenn es da irgendwo brennt. Und er hat einfach gesagt, ihr müsst mehr zahlen für die Rüstung, die Rüstung, die Rüstung.
Ja, es geht tatsächlich, und das muss man nochmal sich klammern, es geht dabei vor allen Dingen, die Argumentation geht um zweierlei. Erstens will er nicht, dass wir freien Zugang zum amerikanischen Markt haben, da will er den amerikanischen Markt schützen. Da ist er Protektionist oder da ist er eben jemand, der Isolationismus betreiben will. Und in der militärischen Frage sagt er, möchte er am liebsten, dass Amerika sich nicht mehr um die Sicherheit Europas kümmern soll, sondern wir das selber machen. Wenn die gesamte amerikanische Sicherheitsstruktur wegfallen würde in der NATO, hieße das, dass wir unsere Ausgaben fürs Militär fast verdreifachen müssten, wenn wir das selber erreichen wollen. Und das ist innenpolitisch auch nicht zu vermitteln zurzeit, weil wir noch andere Lasten haben durch die Hilfe für die Ukraine, durch Migration, durch Flüchtlingsströme. Man muss ja unterscheiden, was sind Leute, die hier Asyl suchen und was sind reine Kriegsflüchtlinge, die vielleicht nur befristet kommen. Wir wissen ja, dass auch der Flüchtlingsstatus nur befristet gilt. Aber ich gehe auch davon aus, dass wie im Jugoslawienkrieg, da waren über Nacht 750.000 Leute bei uns. Und der größte Teil ist ja doch geblieben. Und ich glaube auch, dass von den, jetzt wissen wir nicht genau, vielleicht 1,4 Millionen Ukrainern, die meisten dann doch hier bleiben. Ich sehe das bei den ukrainischen Kindern, die jetzt hier in die Schulen gehen, die sich etablieren. Da, glaube ich, werden viele nicht in ein zerstörtes Land zurückgehen, um das aufzubauen. Auch nach Bosnien, in das Land sind wenige zurückgegangen zum Aufbau. Und wir sehen, dass bis heute natürlich auch das Land noch nicht wirklich hochgekommen ist. Dass die Ukraine aus diesem Krieg sich erholt, ist wahrscheinlicher, weil ja nicht die gesamte Ukraine zerstört ist, sondern die wirklichen Kriegsgebiete sind diese Ostränder, die 20% des Landes, auch wenn immer wieder Bomben in Odessa oder in Kiew Zerstörungen anrichten. Aber das Land ist nicht so total zerstört. Ganz im Gegenteil, was auch viele verwirren wird, wenn sie jetzt aktuell nach Kiew fahren, können sie natürlich genauso in die Straßencafés gehen. Es gibt ein normales Leben. Ich habe eine Mitarbeiterin von früher, die sagt, ich gehe hier auch nicht weg. Ich arbeite für eine schwedische Firma, ich reise viel in die Welt, ich fahre rüber nach Warschau und dann von dort fliege ich dann dorthin, wo ich meine Jobs habe, dann fliege ich wieder zurück nach Warschau und fahre mit dem Bus zurück in die Ukraine. Und was wir vielleicht auch mal bedenken sollten, die Flixbusse sind alle überfüllt, die zwischen der Ukraine und Deutschland hin und her fahren, Berlin, Kiew, dauert 36 Stunden, muss man auch ziemlich Nerven haben, aber es gibt sehr, sehr viel Austausch hin und her. Deshalb gibt es ja auch Politiker, die sagen, es könnten auch Menschen in die weniger gefährdeten Gebiete der Ukraine zurücksiedeln. Ich kann darüber nicht urteilen. Ich hätte wahrscheinlich auch ein latentes Gefährdungsgefühl, wenn ich in der Ukraine lebte.
Also wir müssten die Rüstungsausgaben verdreifachen, wenn wir den Schutz dann doch von Amerika nicht hätten. Jetzt ist ja immer die Frage, was macht er wirklich? Alle spekulieren drüber, was macht er wirklich? Er hat auch vor seiner ersten Wahl, hat er schon gebullert und lautstark alles Mögliche verkündet und dann ist es weniger schlimm gekommen. Und da sagen jetzt aber viele, ja, ja, aber damals ist er so ein bisschen, nicht gerade unvorbereitet, aber doch unverhofft dann in dieses Amt gewählt worden und musste ganz schnell auf einmal eine Regierung zusammenstellen und hat auch auf Menschen zurückgegriffen, die ihn vielleicht damals ein bisschen eingebremst haben.
Es gibt zur ersten Wahl sogar etwas Interessantes, weil Sie das ansprechen. Es gibt Aussagen, die direkt auf ihn zurückgehen, die sagen, er hatte gar nicht mit dem Wahlsieg gerechnet damals. Er hat das mal so als spielerisch gemacht, ne? Und deshalb hat er so rumgepoltert und plötzlich war er Präsident. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, er hat eben als Präsident im Alleingang, und amerikanische Präsidenten sind stärker als zum Beispiel ein Bundespräsident, amerikanischer Präsident ist das Regierungsoberhaupt, er setzt die Regierung ein, er bestimmt die Minister selbst. Muss natürlich absegnen lassen vom Senat und vom Kongress. Wie genau in der Reihenfolge, weiß ich das im Moment selbst nicht. Aber jedenfalls, er ist der starke Mann. Und er hat im Alleingang internationale Abkommen gekündigt. Das ist schon erstaunlich gewesen. Und da hat er uns alle natürlich sehr vor den Kopf gestoßen.
Ja, und jetzt ist eben die Frage, weil man ja sagt, er hat seine Thinktanks im Hintergrund, die haben ihm quasi schon in den letzten 4 Jahren angefangen, wieder an der neuen Präsidentschaft zu arbeiten. Die haben schon ihre Vorschläge, da gibt es Personenlisten, und zwar sowohl die, die man rauszieht, die sind uns lieb, als auch die, die man rauszieht, die sind uns nicht lieb. Und da müssen wir so agieren und dort müssen wir so agieren, dass das quasi im Prinzip alles schon da ist und auf dem Tisch liegt und gar nicht mehr durchdacht werden muss, weil es hat schon mal jemand durchdacht. Und da sehen ja viele die große Gefahr im Moment.
Ja, aber da sprechen Sie natürlich etwas an, was uns hier auch nicht so bewusst ist. Das ist ja nicht so, dass da jetzt einfach nur so ein, sagen wir mal, Poltergeist an die Macht gekommen ist, sondern, wie Sie sagen, da ist ein ganzer Unterbau, politischer Unterbau. Und ich habe mir viel von diesen Leuten angehört, auch während des Wahlkampfes, in Diskussionen. Also man kann ja sehr gut amerikanisches Fernsehen bei uns sehen, entweder im Internet oder sogar über Satellit. Und es ist erstaunlich, wie oft die auftreten. Und vor allen Dingen ein Sender, der mir sehr imponiert, ist die BBC, die während des gesamten Wahlkampfs immer wieder auch von den Trump-Gefolgsleuten viele im Gespräch hatten bei den Sendungen. Und da sind hochgescheite Leute dabei, die genau wissen strategisch, was sie planen, was sie wollen. Militärpolitisch, wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch, Migrationsfragen. Das ist nicht so, dass da jetzt jemand nur mit einem Stiefel alles kaputt tritt. Das glaube ich nicht. Das wird schon eine Rolle von einer Regierungsrichtung annehmen, die vielleicht uns nicht gefällt, die aber durchdacht ist.
Aber in welche Richtung gehen denn diese Gedanken? Sagen die wirklich, wir, Amerika, unser kleiner Mikrokosmos und ihr da außen interessiert uns alle nicht? Ist das die Grundhaltung?
Es gibt etwas, was ja seine Hauptlinie ist. Er will den Leuten das zurückgeben, was ihnen gehört, sagt er immer. Und dann hat er ja den He will fix it, ne? I'm going to fix everything. Also to fix etwas in Amerika ist, der wird es schon richten. Was er richtet, spielt keine Rolle. Das ist die Projektion auf den starken Mann. Wenn irgendwas schief geht, da haben wir jemanden, an den richten wir uns. Und was er richten will, ist, den Leuten mehr Geld in die Tasche zurückzugeben, durch Steuersenkungen zum Beispiel. Aber er will es nicht machen über soziale Wohltaten, sondern er will das wirtschaftlich machen. Also eben starke Steuersenkung, Lohnerhöhung, solche Geschichten. Damit die Leute auch einen Anreiz haben, nicht die Hand aufhalten und sagen, ich tue jetzt nichts und dafür kriege ich mehr Sozialleistungen. Also in Amerika, also in meiner Familie oder unserer Familie in Amerika, gibt es absolutes Unverständnis, wenn ich denen sage, dass es so etwas wie Bürgergeld bei uns gibt, dass es Kindergeld gibt in dieser Höhe, dass es Mutterschutz in diesem Umfang bei uns gibt. Das versteht kein Mensch in den USA. Ganz im Gegenteil. Also Mutter, das ist die Sozialleistungen, da ist man wirklich auf sich alleine gestellt. Und diese Sozialleistungen, die wir bringen, außer dem Bürgergeld auch für Asylbewerber, auch das ist völlig unvorstellbar in den USA. Und das ist etwas, das wird nicht nur nicht ausgebaut, sondern das wird noch weiter runtergebaut. Und ich glaube, was er auch machen wird, er wird noch stärkere Grenzbefestigungen machen.
Ja, ja.
Und er wird versuchen, wirklich, und wenn es auch nur symbolisch ist, was wir ja nun auch inzwischen machen, Migranten, die kein Aufenthaltsrecht haben, wieder zurückzubringen. Wir haben ja angefangen, auch Migranten, die dann kein Aufenthaltsrecht haben, abgelehnte Asylbewerber, wenn sie dann auch sag mal, kriminelle Agenda entwickelt haben, außer Landes zu bringen. Ich habe selbst sowas erlebt. Ich habe eine Zeit lang in Georgien an der Uni Sachen gemacht und habe ein Büro in Georgien betrieben für eine journalistische Zusammenarbeit in den letzten Jahren mal. Da bin ich öfter nach Georgien geflogen. In meinem Flugzeug saßen immer auch georgische Asylbewerber, die kein Recht auf Asyl hatten. Und das, was für mich schlimm war, die waren dann auch hier verurteilt, zum Teil Straftäter. Und als wir in Georgien am Flugzeug ankamen, wurden die von der Polizei rausgeholt und die wurden in einem Stil behandelt, wie man bei uns nicht mit Menschen umgeht. Und dann wurden sie in diese Wagen geschmissen und dann wurden sie abgefahren. Also es ist alles sehr, sehr schwierig, wie man mit diesen Sachen gerecht umgeht. Natürlich sind sie Straftäter nach unserem Gesetz gewesen und trotzdem ist der Umgang mit Straftätern hier oder in anderen Ländern eben auch noch ein bisschen anders. Also das macht mich alles schon sehr nachdenklich. Aber für ihn wird es eine Genugtuung sein, wenn er die ersten Migranten, die keinen Aufenthalt haben, einfach außer Landes schafft. Das wird bestimmt mit einer großen publizistischen Aktion begleitet werden. Und damit natürlich auch ein Abschreckungsfaktor nach außen zu zeigen, es lohnt sich gar nicht, erst in das Land illegal reinzuwandern.
Ja, schon. Aber das war jetzt interessant. Spielen wir mal Musik und dann unterhalten wir uns vielleicht darüber, wenn die Amerikaner auch in ihrer Familie nicht verstehen, dass sie sagen, warum zahlt ihr Bürgergeld, warum macht ihr dies, warum macht ihr das? Was wir nicht verstehen, glaube ich, ist umgekehrt, wie kann ein verurteilter Krimineller, sage ich jetzt mal, bei euch Präsident werden? Das wäre bei uns nicht möglich. Also da gibt es schon große Unterschiede. Wir unterhalten uns gleich weiter. Ja, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass viele deiner Familienmitglieder, die in Amerika leben, nicht verstehen, dass bei uns so viele Sozialleistungen existieren. Bürgergeld, Mutterschaftsurlaub, alle diese Sachen. Die sagen, wir müssen uns selber um uns kümmern. Punkt. Aber wir umgekehrt verstehen doch auch nicht, dass wir sagen, wie kann das sein, dass da jemand Präsident wird, der diesen Sturm aufs Kapitol angezettelt hat, der auch wegen Schmiergeldzahlungen an diese Pornodarstellerin verurteilt ist, gegen den Gerichtsverfahren anhängig sind. Da hört es doch bei uns auf mit dem Verständnis, oder?
Also so jemanden in das oberste Amt zu wählen, wäre wahrscheinlich bei uns schon daran gescheitert, dass die Medien das aufgreifen und dann wäre eine öffentliche Meinung eher dagegen. Wir hatten bislang zumindest noch so einen Grundkonsens von dem, was anständig und was unanständig ist.
Und hatten wir, die Betonung liegt tatsächlich vielleicht sogar schon ein bisschen auf hatten.
Aber es läuft etwas auseinander und zwar, das ist jetzt gar nicht so bösartig gemeint, aber es läuft deshalb etwas aufeinander, weil wir nicht nur eine geschlossene Medienwelt haben, die auch unter gesellschaftlicher Kontrolle steht, also wir, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht unter einer öffentlichen Kontrolle, die privaten Sender stehen unter der Kontrolle der Landesmedienanstalten, wir dürfen keine Lügen verbreiten, wir werden gerügt, wir müssen Sachen korrigieren, wenn sie falsch machen. Das Internet nicht. Und über das Internet ist etwas entstanden, was vor allem junge Menschen bewegt. TikTok ist wahnsinnig populär unter jungen Menschen. Da werden Lügengeschichten verbreitet und plötzlich wird eine Lüge als etwas akzeptiert. Und wenn man sie entdeckt als Lüge, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur eine Lüge. Wenn wir das machen würden, würden wir an den Pranger gestellt und dafür bestraft werden. Das heißt, wir sind noch zur Anständigkeit durch einen Grundkonsens gehalten. Aber diese ganzen Internetmedien, die wir nicht mehr kontrollieren können, haben das nicht. Und da entsteht in der jungen Generation auch jetzt etwas, wo das Gefühl für das, was wir als anständig und unanständig bezeichnen, für wahr und unwahr, das verschwimmt allmählich etwas. Und das macht mir Sorgen, vor allem, wenn man sich mit diesen jungen Menschen auseinandersetzt. Man kann das schön akademisch alles analysieren an den Universitäten, aber damit erreicht man die Menschen ja nicht, die sich davon leiten lassen. Und deshalb halte ich es für so wahnsinnig wichtig, dass es sowas gibt wie eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch den privaten Rundfunk, der für mich gleichbedeutend, gleich wichtig ist, oder auch die privaten Medien, die aber alle noch von dem Konsens ausgehen, Lüge ist keine Option für uns.
Qualitätsmedien. Ja. Wichtiger denn je, gerade in diesen Zeiten.
Und da sind wir alle Verbündete miteinander. Da gibt es keine Feindschaft gegenüber den Kollegen von der Antenne Bayern, sondern ich habe immer auch früher schon gesagt, wir müssen den Konsens suchen in dem Punkt, dass wir uns alle um die Wahrheit bemühen.
Ja, dass wir zum Beispiel eine Sendung machen, so wie die, die wir beide heute machen, dass man einfach mit jemandem, der sagt, ich weiß da zu viel und ich spreche und lese und höre da zu viel, ich kann das ein bisschen einordnen, dass man sowas dann macht.
Trotzdem müssen wir uns auch immer klar sein, es gibt auch andere Meinungen als meine.
Natürlich.
Es gibt auch noch andere Aspekte, die ich dann eben nicht weiß. Das ist schon relativ, aber wir grenzen das ein. Und zwar, ich habe immer gesagt, im Journalismus, auch hier, als ich noch für das Haus verantwortlich war, für unsere Hörfunkprogramme, das Verhältnis von Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Wir kommen der Wahrheit so nahe wie möglich. Die Wahrhaftigkeit gebietet es, dass wir auch unseren Hörern die Quellen offenlegen. Woher weiß ich das? Wie komme ich zu diesem Urteil? Oder auch, es gehört dazu zu sagen, in dem Punkt bin ich nicht mehr in der Lage, es zu beurteilen. Mhm. Wenn mich einer fragt, wie beurteile ich die Lage in Peking Innenstadt, muss ich sagen, kann ich nicht so sagen, da bin ich nicht. Das heißt, die Wahrhaftigkeit heißt auch, die eigenen Grenzen anzuerkennen und auch dem Hörer und dem Leser oder dem Publikum mitzuteilen. Und das alles zusammen ist für mich eben etwas, was ich sehr geliebt habe, dass es möglich war und immer noch möglich ist. Und ich habe das auch immer sehr unterstützt, so wie auch jetzt heute.
Dann sind wir jetzt so wahrhaftig und betreten den Boden der Spekulation.
Dann los.
Wie geht's aus Ihrer Sicht, wie geht's weiter? Schaffen wir ein Ende in diesem Krieg? Müssen wir auf die Krim dazu verzichten? Ja.
Ja, also es ist so, bislang sind alle Kriege irgendwann mal durch Verhandlungen beendet worden.
Ja.
Für mich das schlimmste Beispiel ist immer der Vietnamkrieg, wo ich in meiner Jugend kräftig dagegen demonstriert habe. Der ist durch einen Friedensschluss von Le Ducteau und Kissinger dann beendet worden durch die Pariser Verhandlungen. Aber letztlich war es die Niederlage für Amerika. Die haben sich zurückgezogen und Nordvietnam hat das ganze Land übernommen. Gleichwohl gibt es in Washington dieses große Denkmal von den, ich glaube, 64.000 Namen von den Soldaten, die dort gefallen sind, die eigentlich alle umsonst gefallen sind. Das ist das Traurige, aber es muss zum Sieg erklärt werden. Und jetzt kommen wir auf den Ukraine-Krieg. Auch Putin, wenn er jetzt plötzlich einen Friedensschluss macht, müsste die erklären, warum er so viele Menschen dort geopfert hat. Die Ukraine weiß, warum sie ihre Menschen geopfert hat, um das Land zu verteidigen. Aber dass ein Land angreift und dabei Menschen opfert, das muss er rechtfertigen. Und das kann er eigentlich nur rechtfertigen, wenn er Teile des Landes für sich abspalten kann und aus diesen möglichen Friedensverhandlungen einen Sieg für sich macht, den er als Sieg verkauft nach außen.
Ja.
Und ich nehme an, dass er daran mit seinen Leuten bastelt. Wie sieht ein Ende des Krieges so aus, dass es für uns ein Sieg ist?
Ja. Damit er auch innenpolitisch bestehen kann.
Er ist innenpolitisch sehr sicher. Also die Zustimmung ist ja sehr, sehr hoch zu ihm. Selbst wenn sie absolut freie Wahlen hätten, bin ich überzeugt, er wird gewählt. Also da sehe ich gar keinen Zweifel. Und er kann ja bisher, glaube ich, 82 oder 86 im Amt bleiben. Ich weiß nicht ganz genau im Moment.
Aber wahrscheinlich ist es noch ewig.
Ja. Und, aber nochmal, der Krieg wird enden. Aber der Krieg wird so enden, dass letztlich beide Seiten in irgendeiner Weise sagen, wir haben etwas erreicht, der Kampf war nicht umsonst.
Was kann denn die Ukraine erreichen?
Die Ukraine, also im Idealfall könnte die Ukraine erreichen, wenn sie nur die Krim verlieren würde, in Anführungsstrichen. Bei der Krim habe ich sowieso eine Sonderhaltung dazu, weil das ja eine autonome Republik war, die auch damals schon nach dem Zerfall der Sowjetunion nicht bei der Ukraine bleiben wollte. Da gab es lange OSZE-Sitzungen. Ein Freund von mir war in der Kommission um die Krim lange. Die hat immer hin und her gewackelt, die Krim. Die Krim, könnte ich mir vorstellen, ist auch nie urrussisches Land gewesen. Die ist erst von Katharina der Großen erobert worden. Also diese Idee von Putin, dass das alles Urrussland ist, natürlich Schwachsinn. Aber das könnte sein, also der Sieg der Ukraine könnte darin bestehen, dass die anderen Gebiete, Lugansk, Donetsk und was jetzt Kharkov alles im Umkampf ist, dass das als autonome Region innerhalb der Ukraine verbleibt, wie man das mal in Minsk II auch versucht hatte, und dann die Ukraine insgesamt erhalten bleibt. Aber dann, wenn es autonome Regionen bleiben, wo russische Interessen gewahrt sind, wird sie damit nicht in die NATO gehen können. Mhm. Oder aber sie wird etwas verkleinert und wird dann doch in die NATO gehen. Dem wird Putin nie zustimmen, nur unter größtem Druck, weil er die NATO nicht unbedingt an seine Grenze haben will. Er hat aber die NATO natürlich schon an der Grenze bei Kaliningrad. Ja. Ist ja auch NATO-Gebiet Polen. Ja. Also das wird sehr unsicher sein. Es wird mit Verhandlungen geendet, aber es kann genauso gut ein ganz, ganz langer Stellungskrieg noch viele Jahre dauern. Wer hätte das in Jugoslawien geglaubt?
Ja.
Mein großer Fehler, einer meiner größten Fehler, ich habe in Jugoslawien studiert, war Fachmann, habe meine Doktorarbeit dort weitgehend geschrieben und dann war ich als Korrespondent und als die Scharmützel anfingen, sage ich, die werden keinen Krieg gegeneinander führen. Mhm. Ich kenne meine jugoslawischen Freunde zu gut, Partisanenkrieg, Zweiter Weltkrieg, die werden das nie wieder machen. Dann hat der Krieg begonnen, sage ich, das ist Scharmützel da in Slowenien an der Grenze, ist in 2-3 Wochen vorbei. 10 Jahre haben alle Kriegshandlungen insgesamt gedauert. Mhm. So habe ich mich verschätzt damals, obwohl ich mich als großer Fachmann wähnte. Und das macht mich so nachdenklich, jetzt eine Prognose zu stellen, außer dass die Erfahrung mir sagt, Konflikte können viel, viel länger dauern, als wir uns das vorstellen können oder wünschen.
Mhm. Und das Erstaunliche ist ja, dass es eigentlich, ich sage mal, die große, weite Weltbevölkerung, niemand will es, weil es uns allen
natürlich
nicht gut
will
tut. Wir brauchen doch dieses, wir bräuchten dieses Geld, das da verballert wird, verpulvert wird in Aufrüstung, in Waffen.
Ja,
wir bräuchten es so dringend.
Wir bräuchten es und trotzdem gibt es einen Hebel, einen wirtschaftlichen Hebel, der uns nicht gefällt. Ich habe wie gesagt, wir haben zu Anfang viel Geld bezahlt und nicht Waffen geliefert. Und für das Geld konnten die Ukrainer sich Waffen kaufen, vor allem in Amerika. Und es gibt nach wie vor eine weltweit sehr produktive Militärindustrie. Und da verdienen auch Menschen Geld damit. Und das habe ich auch im Jugoslawienkrieg gesehen, als ich gesehen habe, woher die Waffenlieferungen kamen und wie die dann auch wieder weiter verhökert wurden. Das ist für mich eben etwas sehr Trauriges. Ich weiß, dass wir Verteidigungsmittel brauchen, aber wir haben uns natürlich teilweise auch zum Sklaven davon gemacht. Es gibt eine ganz denkwürdige Rede von Präsident Eisenhower. Der war Oberbefehlshaber in Europa im Zweiten Weltkrieg, wurde dann Präsident. Und in seiner Abschiedsrede hat er eine Rede gehalten, die ist so erschütternd, wo er sagt, achtet darauf, dass der militärindustrielle Komplex in den USA nicht noch mehr Macht bekommt als jetzt, sonst wird dieser militärindustrielle Komplex uns zwingen, noch mehr Kriege zu führen, die wir nicht führen wollen. Mhm. Das ist eine ganz irre Rede, die kaum bei uns rezipiert wird.
Mhm. Welche Rolle kann und wird Trump Ihrer Spekulation nach da jetzt spielen können, müssen, wollen?
Ich sage etwas, was Ihnen gar nicht jetzt gefallen wird. Es könnte sogar sein, dass Trump ein großer Faktor der Stabilität wird. Und zwar, indem er tatsächlich Interessen der amerikanischen Seite festklopft und sie dann auch durchsetzt und den Rest der Welt in Ruhe lässt. Mhm. Das könnte auch sein.
Es heißt, das würde bedeuten, dass Putin vor diesem Präsidenten keine Angst hat. Der sagt einfach dann, der tut mir nichts.
Ja, das ist ja auch jetzt schon so, dass man gegenüber Trump also eher positiver gestimmt ist, obwohl ich habe hier die Stimmen aus den Medien von gestern und vorgestern jetzt mal erwähnt, dass eben dem Trump viel angelastet wird an Schlechtes. Ich wiederhole es nochmal, dass er eben in seiner Amtszeit die Aufrüstung der Ukraine betrieben hat, dass er die Sanktionen ausgeweitet hat. Und es gab ja auf einer Wirtschaftstagung während des Wahlkampfes in Russland von Putin eine eher ironische Aussage, sagt er, naja, eigentlich müssten wir früher Frau Harris sein, weil Trump eben so viel Schlimmes gegen Russland unternommen hat. Mhm. Und Trump hat ja auch schon verbal oft Russland angegriffen, aber er hat umgekehrt auch nach dem Treffen mit Putin ihn sehr gelobt und hat auch Putin gesagt, ich glaube ihm, wenn er sagt, er hat hier nicht irgendwie infiltriert unsere Wahlergebnisse, dann glaube ich ihm das. Mhm. Also er hat ja auch dem Putin so ein Vorschussvertrauen gegeben, aber das ist so dieses Schenkelklopfende und Männer-Schulterklopfende
Macho-Gehabe
von beiden
und
Seiten.
Aber sie sind sich trotzdem irgendwie ein bisschen ähnlich. Also muss man sagen. Und ich glaube, auf der Ebene funktioniert dann vielleicht was.
Ja.
Vielleicht funktioniert da was.
Beide sagen, they will fix it.
Genau.
Ich richt's schon. Mhm. Wir wissen nicht, wie lange Putin regiert. Bei Trump wissen wir, das ist befristet auf 4 Jahre. Wir haben bei Putin, der nun jetzt schon über 20 Jahre im Amt ist, mit Unterbrechung durch Medvedev, aber im Hintergrund hat er trotzdem regiert. Wir wissen bei Putin nicht, wie es weitergeht. Es ist aber so, dass wir in Russland eine sehr autoritäre Regierung haben mit einer autoritär strukturierten Gesellschaftsordnung, die vor allen Dingen auch nochmal von der nationalen Kirche unterstützt wird. Wenn Sie die Predigten sich von dem Oberhauptpatriarch Kirill anhören, predigt er ja dann das sofortige Seelenheil für jeden Soldaten, der in der Ukraine sein Leben verliert. Das ist das, was wir auch von anderen radikalen religiösen Formen kennen. Das ist schon außerordentlich schlimm und er hat natürlich auch noch gewisse Motivation. Er will die ukrainische Kirche zurückholen. Er hat ja auch viel Kirchenbesitz in der Ukraine verloren. Die ganze Kirchenfrage zwischen der Ukraine und Russland ist für uns sehr schwer zu verstehen, weil die russische Kirche glaubt, sie sei sozusagen das letzte Rom mit der Führerschaft der gesamten Orthodoxie, während sich immer mehr orthodoxe Kirchen als Nationalkirchen davon getrennt haben.
Was überwiegt denn jetzt in der Gesamtschau, wenn man das alles so betrachtet, diese weltpolitische Gemengelage? Viele Menschen haben da einfach Angst und sagen, wohin geht es denn? Um Gottes Willen, was kommt noch auf uns zu? Wir erleben es ja direkt, dass die Leute nicht mehr gern Geld ausgeben, die sind nicht mehr kauffreudig, die wollen vielleicht auch ihr Geld zusammenhalten. Ist so eine Angst einfach da.
Ja, da muss ich mit meiner Mutter argumentieren. Ja? Meine Mutter ist schon lange tot, die ist 97 Jahre alt geworden, Jahrgang 13. Und als ich immer so geklagt habe, sagt sie, Junge, vergiss nicht, als die Welt wirklich in Flammen stand, als wir eine schreckliche Diktatur hatten und der Krieg tobte, haben wir uns entschieden, in einem Fronturlaub deines Vaters, dass wir ein weiteres Kind bekommen. Sie hatte einen festen Glauben gehabt und sie hat an die Menschen und auch an sich selbst geglaubt. Und dann haben diese Generation von allen Frauen, vor denen ich unglaublichen Respekt hatte, denn die Frauen tragen oft das größere Leid im Krieg, hinter der Front Zerstörung, Vertreibung, Vergewaltigung, Plünderung und so weiter. Und dann haben diese Frauen den Mut gehabt, in der schlimmsten Zeit eine Zukunft zu sehen für sich und Hoffnung zu haben. Und die Zeiten, wo diese Frauen, diese Generation Hoffnung hatte, die waren schlimmer als unsere Zeiten heute. Also es hat keinen Sinn, hoffnungslos zu sein.
Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch bei uns und ich bedanke mich für diese äußerst inspirierende Sendung, die einfach uns so vieles erklärt hat, dank Ihres großen Wissensschatzes. Und ich habe mich auch so ein kleines bisschen gerade eben gefreut, dass wir zeigen konnten, was für tolle Leute bei uns arbeiten. Danke für den Besuch.
Und vielen, vielen Dank und alles Gute für Sie und die Hörer.